Konkret wird es auch bei Werner Binotto. Werner Binotto ist Architekt und hat vor ein paar Jahren, wenn man so will, auf die Seite des Auftraggebers gewechselt, was einen großen Vorteil mit sich bringt, weil er weiß, von was er spricht und weiß, was er bestellen kann und will. Denn er ist Kantonsbaumeister vom Kanton St. Gallen. Und Kanton St. Gallen ist ja 500.000 Einwohner. Das ist ein sehr großes Einzugsgebiet, städtisch bis sehr ländlich. Also ein sehr vielfältiges Feld, das er da beackern kann und muss. Er stammt auch aus dem St. Galler Rheintal, hat in Wien studiert und in Düsseldorf. Und zusammen mit Diego Gehler hat er 1986 sein Architekturbüro in St. Gallen gegründet. Viele Schulbauten konnten sie realisieren, wie zum Beispiel die Erweiterung der Kantonsschule in St. Gallen und viele mehr, also exemplarische Bauten, wo sie auch anknüpfen, zum Beispiel an die 60er Jahre. Und Binotto doziert auch an der Fachhochschule in Liechtenstein. Er ist natürlich auch Gestaltungsbeirat, und zwar in Kempten steht er seit 2015 im Gremium vor und in Hohenems seit 2017, früher auch in Bregenz tätig, lange Jahre. Deshalb kennt er auch die Situation hier sehr gut. Er ist ein Reisender, hat ein umfangreiches Wissen zur Architekturgeschichte und auch ein Sammler. Also er hat den besten Hintergrund für so eine Position und er bringt uns mit, was denn die Nutzerverantwortung mit den Lebenszykluskosten zu tun hat, was können und wollen wir uns leisten. Und seine Haltung, wie er heute Architektur oder Quartiersentwicklung bestellen möchte. Bitte, Werner Binotto.
Vielen Dank für die Einführung. Sammler bin ich vor allem von Zahlen. Meine Welt lebt von Zahlen, von Budgets, von Kosten, von aus dem Ruder gelaufenen Kosten insbesondere. Tatsächlich arbeite ich nicht mehr als Architekt. Kantonsbaumeister ist ein Bauherr, der Bauten erstellt. Und es gibt in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, wir dürfen nur 3 Jahre in Folge beim Staat Schulden machen. Danach müssen wir das Budget wieder ins Lot bringen und schwarze Zahlen schreiben, idealerweise schwarze Nullen. Und das ist der Grund, wieso dass die Schweizer permanent am Sparen sind. 2012 war eine große Sparrunde. Und im Zuge dieser Sparrunde haben wir unter anderem angeschaut, was denn unsere Hochbauten so kosten. Und zwar im Unterhalt, nicht in der Erstellung. 2012 haben wir 2 große Gebäude in Betrieb genommen. Das eine ist das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen und die Fachhochschule, beides Hochhäuser. Beide nach dem neuesten technischen Standard erbaut, technisch hoch ausgestattet. Wir haben damals seit 2011 bereits begonnen, unsere Gebäude laufend zu messen. Dazu komme ich noch. Die Unterhaltskosten und Betriebskosten für unsere großen Gebäude, es sind ungefähr 600 Gebäude, die wir betreiben, liegt derzeit bei rund 60 bis 70 Millionen Franken pro Jahr. Das ist so der lang normale kleine Unterhalt, den man macht. Und der wird bis 2035 sich verdoppeln, wenn nicht mehr. Zwischen 120 und 130 Millionen sind sicher, dass wir bezahlen müssen. Und der Hauptgrund für diese Kostenexplosion ist einerseits, weil wir immer mehr bauen und weil wir technisch immer teurere Bauten erstellen. Das hat uns natürlich bewogen oder war eine der Fragen, die wir uns gestellt haben im Hochbauamt: Gibt es denn alternative Möglichkeiten? Wie könnte man günstigere Standards definieren als diese teuren Bauten, die technisch hoch ausgestattet sind? Es gibt viele Aspekte, die da hineinspielen. Ich möchte mich auf einen konzentrieren heute, das ist das Klima, besser gesagt eigentlich das Innenraumklima. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen bereits, und wir haben es auch schon heute gehört, damit konfrontiert worden sind. Die meisten Gebäude, die wir heute bauen, kennen Sie als miefige Gebäude, oft als miefige Gebäude. Oft haben wir trockene Luft, wir haben Gesundheitsprobleme in diesen Gebäuden, mindestens bei uns. Wir haben wenig Wohngebäude, die meisten Gebäude, die wir haben und betreiben, sind öffentliche Gebäude mit sehr viel Publikum. Die Technik, die hinter diesen Gebäuden steht, stammt aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren und ist in der Folge der Energiekrisen entwickelt worden. Diese Technik gilt als nachhaltig und ressourcenschonend. Und wir wollten wissen, ob das überhaupt stimmt. Wir haben verschiedene Untersuchungen dazu angestellt. Einmal haben wir untersucht ältere Gebäude, die eben nicht diese Technik haben, wie die sich eigentlich verhalten. Und wir haben laufende Messungen eingeführt. Ein Gebäude, das wir intensiv untersucht haben, ist ein Schulhaus Engelwies in St. Gallen. Es wurde 1992 in Betrieb genommen, 80er Jahre geplant. Und Sie sehen die beiden vordersten Säulen. Das eine ist das Schulhaus Engelwies, wie viel gemessene Energie das es braucht, verteilt auf 20 Jahre. Also bei 20 Jahren kann man doch von einem guten Durchschnitt reden. Man hat genügend Fakten. Und daneben die zweite Säule, links, dasselbe Gebäude als Minergiegebäude. Und Sie sehen, dass wir exakt gleich viel Energie brauchen. Beziehungsweise das Gebäude Engelwies, das keine Isolation besitzt, lediglich 60 cm dicke Backsteinmauern, das keine Lüftung besitzt, das gar nichts besitzt, was man eigentlich heute als technisch, keine Steuerungen besitzt, alte Fenster besitzt. Das war die erste Generation Fenster mit einer Lippendichtung, einer Gummidichtung. Dieses Gebäude ist eigentlich sogar besser. Dazu kommt hier diese 7 Kilowattstunden dazu. Das sind drei kleine Boiler, Elektroboiler, die in den Spezialklassenzimmern angebracht sind. In den 80er Jahren hat man gar nicht alle Räume in den Häusern beheizt. Korridore wurden nicht beheizt. WC-Anlagen wurden nicht beheizt. Man wollte ja nicht, dass die ständig auf dem WC sitzen, sondern im Schulzimmer. Das Gebäude ist nach Süden orientiert, mit großen Fenstern. Gegen Norden ist es geschlossen. Praktisch kleine, also nicht beheizte Räume, kleine Fenster. Es ist gebaut wie ein altes Bauernhaus. Als wir mit dieser Reihe gestartet sind, bin ich persönlich davon ausgegangen, in der Hoffnung, dass dieses Gebäude hier nicht allzu viel schlechter ist. Und ich würde jetzt bei der ganzen Unsicherheit, die wir bei diesen Rechnungsmethoden haben, die sind nämlich alle sehr ungenau, obwohl wir so tun, als ob es eine genaue Wissenschaft wäre, haben wir festgestellt, oder kann man doch, glaube ich, sagen, dass eigentlich ein klug gebautes Gebäude aus den 80er Jahren ebenso gut ist wie ein technisch hoch ausgestattetes Gebäude, das praktisch ferngesteuert ist. Als wir damit fertig waren, ich habe das zuerst nicht geglaubt, meine Mitarbeiter gesagt, nochmal durchrechnen kann nicht sein, haben sie dann auch gemacht. Es hat sich bestätigt, worauf wir dann Kontakt aufgenommen haben mit Spezialisten, Ernst und Partner, Waldhauser, das sind große Bauphysikerunternehmen in Basel und in Zürich, und haben sie mit unseren Ergebnissen konfrontiert. Und erstaunlicherweise sagen die mir, stimmt. Wir machen die gleichen Erfahrungen. Ich habe jetzt hier nur zwei Beispiele. Das ist das Lehrerseminar in Chur vom Berden-T-Platz, das praktisch gleich gebaut ist, allerdings mit sehr viel Glas, aber eben sehr viel Masse im Hintergrund. Und daneben von Burkhard Meyer-Steiger im Minergie-Gebäude, das sage ich, ist ein technisch gut hoch ausgestattetes Gebäude. Und Sie sehen auch hier, der Energieverbrauch gemessen ist praktisch der gleiche. Und das wirft auch einige Fragen auf in Bezug auf unsere ganzen Energiegesetze, unsere Praktiken, die wir bei unserem heutigen Baum verwenden. Das Zweite, was ich erwähnt habe, ist, wir haben in den letzten Jahren intensiv angefangen, insbesondere unsere Minergiegebäude zu messen. um herauszufinden, ob sie die Leistung auch bringen, die sie bringen sollen. Das Beruhigende ist, sie bringen diese Leistung, aber mit großen Aufwendungen verbunden. Ich muss spezialisierte Leute haben, speziell ausgebildete Leute haben. Diese Gebäude müssen gefahren werden, wie Autos, wie Maschinen. Man kann sie nicht alleine lassen. Sie brauchen permanente Zuwendung. Ja, das ist so. Auch Gebäude brauchen Zuwendung. Was ganz erstaunlich ist, ich bin in den 70er Jahren auf den Bau gekommen als Lehrling. Und damals galt die Faustregel, wenn der Baumeister ein Drittel der Kosten kostet, dann kann man eigentlich die Kostenkontrolle ersparen. Der Rest ist dann ungefähr gegeben. Heute ist es die Energie, die Stromenergie, die uns eigentlich diesen Takt vorgibt. Es hat sich total gewendet. Es ist heute 30% die Elektrotechnik. Und der Stromverbrauch ist inzwischen größer als der Energieverbrauch für die Heizung. Aber diese Messungen da hinten, die wir Durchschnittszahlen jetzt, die ich präsentiere, bei vielen Gebäuden haben, zeigen etwas anderes. Für unsere effektive Arbeit, also hinter diesen Zahlen steckt ein großes Gericht, mehrere Schulen und Verwaltungsgebäude. Für unsere effektive Arbeit brauchen wir exakt die Hälfte des Stromes, den wir in den Häusern verbrauchen. Das ist der Grund, weshalb ich sage, wir haben keine Energiekrise. 20% des Stromes, den wir verbrauchen, brauchen wir dafür, dass die Technik läuft. Nur dafür. Und 30% des Stromes, 25 bis 30%, wissen wir nicht, wo er hingeht. Das ist schon erstaunlich, oder? Das haben wir untersucht. Es gibt technische Mängel, vielleicht Lecks, die wir hatten. Hatten wir teilweise auch. Aber es ist bei diesen 25 bis 30% geblieben. Ein Haus liegt neben der italienischen Botschaft. Hatten wir so verdächtig. Aber die Italiener sind sauber. Ich bin ja auch einer. War gar nichts. Und Sie kennen die Geschichte, dass in Frankreich angeblich 2 Atomkraftwerke betrieben werden, nur um die Standby-Eigenschaft der Geräte aufrechtzuerhalten. Und es ist tatsächlich, es sind die Steckdosen, wo die Kaffeemaschinen sind, die kleinen Ventilatoren, die Radiatoren, diese Befindlichkeiten der Menschen, die Kühlschränke, die ganzen elektronischen Anzeigen, die bei uns jetzt eingebaut werden. Da steht dann drauf, heute Besuch des Kantonsbaumeisters. Leuchtet den ganzen Tag, interessiert kein Mensch, aber leuchtet dann so vor sich hin. All diese kleinen Dinge, von denen wir jede einzeln behaupten, es braucht keinen Strom, frisst uns effektiv 30% weg. Wir haben also eine veritable Energiekrise. Was macht man damit als Bauherr, dem die Kosten davonlaufen? Ich habe es gesagt, diese Unterhaltskosten sind enorm, die wissen wir noch nicht, wie wir die finanzieren. Wir haben uns überlegt, wie wir uns aus dieser Kultur verabschieden können. Und wir haben gemerkt, dass wir dazu, um das machen zu können, engagierte Mitmenschen brauchen, die bereit sind, sich auf das Territorium einzulassen, auf den Ort. Was wir primär brauchen, sind Architekten und Haustechniker, die das bereit sind. Und dann brauchen wir aber ganz schnell den Nutzer, den ganz normalen Menschen, der sich in diesen Gebäuden bewegt. Das tönt jetzt blöde, aber es ist nicht so einfach, wenn Sie so ein Haus jetzt bestellen wollen, ich komme dann noch dazu, das zu beschaffen. Architekten sind im Moment nicht in der Lage, das zu machen, die Haustechniker auch nicht, weil es primär auch gar kein Bedürfnis war, das bisher gefordert wurde. Wir Bauherren gefragt und aufgefordert, dass wir das einfordern. Ich traue den Architekten zu, dass sie das Problem lösen. Aber sie lösen es nicht, wenn wir das nicht fordern. Die Architekten haben, das ist ein Vorwurf an die Architekten, das Klima des Gebäudes an die Haustechniker ausgelagert. Und man muss sich schon vorstellen, dass man Häuser baut, bei denen es nicht darum geht, wie ich mich darin fühle. Jeder Wurm weiß, wie er seine Behausung machen muss, oder? Jeder Maulwurf weiß es. Jede Meise. Deshalb würde man nie einer Meise unterstellen, sie hätten eine Meise. Bei uns kann man sich schon fragen, wo wir da stehen. Nutzer sind ebenfalls gefordert. Nutzer nennen wir das, weil wir Menschen natürlich bei uns haben, die diese Gebäude nutzen, die einen Auftrag haben. Diese Menschen sollen bereit sein, das Klima selber an die Hand zu nehmen. Das ist eine Bedingung, die wir gestellt haben. Und nun ist es gar nicht so ganz einfach, das immer zu fordern, weil wir natürlich Luftreinhalteverordnungen, Lärmschutzvorschriften und so weiter haben, die insbesondere bei urbanen Gebieten entlang vielbefahrener Straßen gar nicht so einfach ist, indem man das Fenster öffnen kann. Wir haben uns dann vorgenommen, für die Menschen einfache Möglichkeiten zu entwickeln und zu erarbeiten, die es ihnen ganz leicht macht, mit einfachen Mitteln das Klima selber steuern zu können. Und ich sage bewusst steuern. Ich kann ja heute nicht sagen, öffne mal ein Fenster. Man muss ja etwas steuern mittels Knopfdruck oder irgendwas. Das händische Öffnen, das ist eine geniale Computer, oder? Das ist fast schon verpönt. Und ich versichere Ihnen, letztlich ist es nicht so wahnsinnig schwierig, haben wir festgestellt, wenn man diese ganzen Geschichten konkret angeht. Das Entscheidende dabei ist, und das haben wir schnell mal gemerkt, wir müssen die Umgebung dafür schaffen, dass wir Räume natürlich be- und entlüften können. Ich stelle Ihnen ein Beispiel vor aus Saletz auf dem Land, hier gleich, 5 Kilometer von hier. Auf dem Land, wir haben diese Schule gewählt, aus verschiedenen Gründen, zu denen ich noch komme. Und da muss ich eine Klammer machen. In der Ostschweiz, St. Gallen ist einer der größten Kantone in der Ostschweiz, wir leiden nicht sehr unter einer großen Dichte Stress. Bei uns leben auch nicht 30% der Menschen in den Städten. Und das Bundesamt generiert jedes Jahr ein neues Katastrophenszenario. Da ist auf zweiter Stelle der Hitzetag. Das gibt in St. Gallen winzig kleines Flecken in der Stadt St. Gallen, wo bei uns ein Hitzetag eintreffen kann. Also wir leben eigentlich im Paradies. Trotzdem laufen uns die Kosten davon. Aber Saletz ist ein Beispiel, das im Rheintal steht. Und das ist der Situationsplan vom Grünplaner. Saletz ist ein Beispiel, das wir gewählt haben, weil es ein landwirtschaftliches Zentrum ist, weil darin Bauern ausgebildet werden und weil wir davon ausgegangen sind, wir brauchen für den ersten Prototypen jemand, der durchaus noch eine intensive Beziehung zur Landschaft hat, zur Umgebung hat. Bauern haben das, in welcher Ausprägung auch immer. Der zweite Punkt war, wie definiere ich als Bauherr, was jetzt der Architekt machen soll oder die Planer? Da fangen Sie beim Tausendsten an. Und ich habe mich dann entschieden, ich sage, der Gebäudestandard ist 1972. Da kann sich jeder daran orientieren. Was hat man 1972 gebaut? Ich hätte mit mir verhandeln lassen, 1973, aber weiter ging nicht. Klar ist, 1972 gab es keine Steuerungen, keine Gebäudesteuerungen. Es gibt keine Lüftungen und wenn schon nur für die Küche. Das heißt, die Architekten waren gezwungen, ganz konkret sich damit auseinanderzusetzen, wie dieses Gebäude be- und entlüftet werden kann. Das ist ja das Hauptthema daran. Gleichzeitig mussten, das war eine Vorgabe, die Gesetze natürlich eingehalten werden. Der Kanton kann sich nicht erlauben, weniger zu isolieren als andere. Die Gesetze, die aktuellen, waren klargegeben. Bin ich zu lang? Okay, dann mache ich schnell. Das ist der Schnitt dieses Gebäudes, zweigeschossig. Und Sie sehen, dass rundherum gehend diese Terrassen sind. Und das Gebäude wird beschattet durch diese Terrassen und wird gelüftet über diese Kanäle. Das ist ein Außenraum. Über diese Fenster, die man kippt, geht es weg. Und das Geheimnis liegt eigentlich hier drinnen. Da gibt es nämlich eine kleine Klappe, die hier, die man öffnet. Diese Klappe wird im April geöffnet und im Oktober wieder geschlossen. Und ab dem Moment entsteht ein permanenter Zug, hier durch. Und wichtig ist, dass dieses Gebäude 4 Meter hoch oder Raum 4 Meter hoch ist, dass der Zug hier oben durchgeht und so wieder weg. Das ist ein Holzbau, das sei nun nebenbei gemerkt. Wichtig ist eben tatsächlich, dass dann eben dieser Standard für zukünftige Bauten in diesem Gebäude sichtbar wird und dieser Standard jetzt vom Parlament, von uns, den Auftrag haben wir erhalten, dieser Standard auch für die weiteren Gebäude, Neugebäude eingeführt werden soll. Sie sehen hier drinnen auch wieder, ganz zentral ist dieser weiche Außenraum, die Verschattung. Es gibt verschiedene Sachen, aber ein Punkt, der heute auch schon gekommen ist und auch in Saletzo ist, es gibt keine Ganzglashäuser mehr, die kosten uns bis zu 30% mehr als konventionelle Gebäude. In Saletzo sind es ungefähr 30 oder 27% der Fassade, die Glas sind. Und dieser Standard soll eigentlich neu eingeführt werden. Zwingend dabei ist eigentlich, dass wir kühle, frische, verschattete Räume, Außenräume generieren. Und die müssen wir häufig, vor allem in der Stadt drinnen, selber bauen. Sei es in Innenhöfen, wie heute schon Bilder gezeigt wurden. Und sie müssen im Winter möglichst mild und windgeschützt sein. Wir sind also nicht explizit mit der Landschaft beschäftigt, wir als Bauherr. Davon verstehen wir letztlich zu wenig. Aber wir möchten die Außenräume zur Verfügung stellen, die uns helfen, diese Gebäude tatsächlich nachhaltig zu betreiben. Und deshalb kämpfen wir vor allem als Hochbauamt gegen unsere eigenen Amtskollegen. Wir kämpfen gegen die Verdichtung, gegen die Rendite, gegen Luftreinhalteverordnung und gegen den Lärmschutz und gegen sinnlose Energiegesetze. Besten Dank.